Wo sind die Töne, die einem das erlauben, das darzustellen? Und da hilft einem die Theorie natürlich auch, aber das muss man auch fühlen.
Ja. Mhm.
Ich denke, dass Improvisieren lernen immer ein Selbstfindungsprozess ist.
Doch, Psychologie.
Ach was, Psychologie. Das, was man inhaltlich sagt, ist oft der Klang und nicht eine bestimmte Anzahl von Tonhöhen oder Optionstönen oder so. Ne?
Könnte man das mit der Aussprache vergleichen, um bei der Sprachanalogie zu bleiben?
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Ja, wir freuen uns sehr, dass heute unser erster Gast hier bei uns ist, und zwar Professor Dr. Herbert Hellhund, ehemaliger Leiter und, wie du schon vorher auf der Herfahrt ganz wichtig gesagt hast, Gründer der Jazzabteilung an der Musikhochschule Hannover. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, wie würdest du denn beschreiben, Herbert, was du machst in deinem Leben oder gemacht hast? Mal ganz grob umrissen.
In einem Satz. Gut, also ich habe mit Dingen angefangen, die mich heute nicht mehr interessieren, habe dann jahrzehntelang das gemacht, was mich sehr interessiert, und auf andere Art und Weise setze ich das jetzt fort.
Das klingt super spannend.
Ja.
Was waren denn die Dinge, die dich nicht interessiert haben?
Ich war mal auf Wunsch meines Vaters 3 Jahre lang angehender Finanzbeamter.
Oh. Ach, das wusste ich auch nicht. Okay. Und dann ist irgendwie der Jazz in der
Dann hat es gereicht. Ja, dann, ich musste noch Abitur nachholen, das habe ich dann schnell gemacht und bin ins Studium eingegangen, in Gießen damals, zunächst Psychologie.
Ach.
Psychologie in einem schrecklichen neuen Gebäude, so eine Lernfabrik in Gießen. Wenn man dort in der Gegend ein bisschen herumläuft, kommt man in den Schiffenberger Wald. Da bin ich dann spazieren gegangen und hörte von Weitem so schöne, interessante, kakophone Klänge. Den Klängen bin ich nachgegangen und kam an das Musikinstitut der Universität Gießen. Und am nächsten Tag habe ich mich da immatrikuliert.
Ist ja cool. Ja. Geile Geschichte. Also das wusste ich auch nicht.
Nein, das wusste ich auch nicht. Da gibt es sicher noch mehr Geschichten zu erzählen. Ja. Aber bevor wir da weiter einsteigen, haben wir noch eine zweite Reinkommen-Frage, die wir all unseren Gästen jetzt immer stellen werden, so wie die eben. Und die lautet: Welche 3 Wörter fallen dir als erstes ein, wenn du an Jazz denkst? Spontan. So.
Spontanität, Sound, Unvorhersagbarkeit.
Unvorhersagbarkeit?
Ja.
Sehr schön, das gefällt mir. Cool. Okay. Sound?
Ich bin Trompeter.
Naja, das könnte wahrscheinlich jeder sagen, oder? Schlagzeuger sogar.
Nein.
Okay, du bist also Trompeter, das heißt, du hast, als du dann in Gießen dich immatrikuliert hast für Trompeten?
Für Musikwissenschaft.
Für Musikwissenschaft.
Es gab dort auch Trompetenunterricht, aber Klassik.
Uh-huh.
Ich habe beim ersten Trompeter des Stadttheaterorchesters Gießen Klassikstunden bekommen, aber das war ganz gut, eine Unterstützung dessen, was ich sowieso gemacht habe, weil mir das aber zu klassisch-europäisch war, bin ich dann nach Graz abgewandert und habe mich dort mit dem beschäftigt, was mich ein bisschen mehr interessiert hat musikalisch.
Und das war der Jazz, ne?
Richtig.
Ja.
Es war die einzige Jazzabteilung damals an europäischen Hochschulen.
Ja. Ich glaube, der Klavischnik hat das gegründet, ne?
Der Dieter, ja, der war bei den Gründern dabei, ja.
Mhm. Ja, ist jedenfalls in Österreich die große Jazz-Education-Koryphäe immer gewesen.
Ja, der war ja auch in Hamburg, ne?
Ja, stimmt. NDR.
Hat er auch die Jazz-Abteilung geleitet.
Ja, wie auch immer. Aber jetzt ist er Herbert hier. Und du hast also damals in Graz studiert, wahrscheinlich 4 Jahre, oder wie lange hat das gedauert?
Nein, nicht so lange. Ich habe dann auch 3 oder 4 Semestern abgebrochen. Es wurde mir zu teuer.
Ach, okay. Da musste man noch richtig zahlen.
Natürlich. Ja, es kostete auch. Das Leben kostete Geld.
Ja. Naja.
Und meine Haupteinnahmequellen, das war insbesondere die Live-Musikszene in der Heimat, die war natürlich weit weg.
Mhm.
Ich habe dafür mit meinem Professor Meister in Graz viele Kirchenkonzerte gespielt, Barockmusik.
Mhm. Cool. Orgel und Trompete dann wahrscheinlich, ne?
Nö, auch schräg als Kammerorchester.
Mhm. Wahnsinn. Mhm. Krass.
Echt cool.
Und dann bist du ja, also wir kennen dich ja aus Hannover und ja. Lustigerweise kennen wir uns ja auch selber aus Hannover. Also man kann sagen, du hast live und in Farbe zuschauen müssen, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, ich habe das sehr unterstützt.
Ja, also ohne dich würde es uns so nicht geben und auch nicht den Jazz Live Podcast. Da sind wir froh, dass es ihn gibt.
Ja.
Und dass wir uns hier um die wichtigen Fragen des Jazz und Live, also des Jazz-Lives, auseinandersetzen können oder unterhalten können. Und das ist für mich persönlich natürlich die Improvisation. Die finde ich, also eine, da, du hast ja gesagt, Spontaneität als, war das Erste, was dir eingefallen ist, zu den die drei Wörter, die du mit Jazz verbindest. Und das finde ich ja auch, das Besondere am Jazz ist ja, dass er eine improvisierte Musik ist. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du als einer der wenigen, die es überhaupt gibt, da im sowohl im edukatorischen Bereich, als auch im edukativen Bereich, meine ich, als auch im wissenschaftlichen Bereich dich beschäftigt hast mit dem Thema oder dem Fach der Improvisationslehre, um den Satz irgendwann zu Ende zu bringen. Und du hast ja auch, also wir mussten ja das Fach Improvisationslehre belegen, das ganz lange oder also die meiste Zeit eigentlich du selbst unterrichtet hast, mhm, und das hast dazu publiziert. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es das so gibt. Dabei liegt es eigentlich total nahe, wenn man drüber nachdenkt. Und mich interessiert, wie bist du drauf gekommen?
Auf das Fach Improvisationslehre?
Ja, das auf die Art und Weise darzulegen oder so zusammenzufassen oder ja, also auf die Improvisationslehre sozusagen.
Wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, es liegt daran, dass ich eigentlich immer mehrgleisig unterwegs war. Als Musiker und ich habe so eine wissenschaftliche Ader. Ich würde sogar sagen, letzteres ist die Hauptader. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer gefragt, mit einer gewissen Systematik im Herangehen, was sind das alles für Komponenten, was spielt da eine Rolle, wie läuft das ab in dem Schaffensprozess, in dem Moment der kreativen Phase der Improvisation. Was passiert da? Und ich habe natürlich auch mich mit Literatur beschäftigt, hatte dabei aber immer das Gefühl, dass es dort große Lücken gibt. Es wird ausführlich darüber berichtet in der Literatur, welche Skalen man anwendet, aber nicht wozu. Über den eigentlich kreativen Akt, über das Musikalische, wird sehr wenig gesagt. Nur über das Material. Und es wird so getan, als könnte man tatsächlich sagen, learn your scales and good luck und alles ist paletti. Dem ist aber nicht so. Mhm. Da passiert noch etwas und das etwas hat mich interessiert.
Mhm. Cool.
Das interessiert mich auch. Das finde ich mit auch das Spannendste überhaupt am Lehrersein des Jazz oder am Jazz unterrichten. Das machen wir ja. Wir haben ja mit deiner Jazz Piano Academy und ich mit Cool Jazz Styles genau zwei Programme entwickelt, die wo es darum geht, weil das so spannend ist, auch in der Arbeit mit den Schülern herauszufinden, woran hakt es eigentlich und warum geht denn das jetzt hier eigentlich nicht, dass ein schönes Solo rauskommt, obwohl manche, also wir haben ja viele fortgeschrittene Schüler, also ich jedenfalls und du doch auch, und dann fragt man sich oft, du weißt alles, wieso geht es trotzdem nicht? Deswegen finde ich das so spannend und super hilfreich, alles, was du dazu veröffentlicht hast und verfasst und was ich lernen durfte auch, oder wir lernen durften da bei dir an der Musikhochschule in diesem Fach. Da bin ich dir auch total dankbar im Nachhinein. Ich habe Jahre gebraucht, um zu merken, was für ein Schatz das ist, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber es ist krass, also wirklich. Und ich habe ja auch für meinen Improvisationslehrekurs in meinem Programm nochmal ganz viel Literatur studiert, auch aus Amerika, der Hal Crook und was es da noch alles gibt, in der Berkeley Press. Und das ist wirklich ziemlich dürftig und am besten zusammengefasst und auf den Punkt, finde ich, bringst es einfach du mit deinen Sachen. Also absolut. Na, und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, wenn mich interessiert. Also du sagst ja, du hast vorher Psychologie studiert. Hat das sozusagen, geht es dabei um psychologische Probleme sozusagen? Warum das Improvisieren nicht funktioniert? Oder ist das, was abläuft, ein, also was läuft denn da ab? Also ganz simpel gefragt, was läuft denn ab?
Für mich die beste Analogie, und damit kann man das auch am besten veranschaulichen, ist die Sprache. Man braucht Worte, man braucht Silben, man fügt die Silben zu Worten zusammen, die Worte zu Sätzen und die Sätze zu einer möglichst sinnvollen Story. Auf allen Ebenen bei diesem Prozess kann man Fehler machen oder kann dafür sorgen, dass mit wenig Aufwand etwas Sinnfälliges, etwas Richtiges zustande kommt. Also diese Parallele zur Sprache ist für mich das beste Einfallstor, um Jazz-Improvisation zu verstehen. Jetzt reden wir auch spontan. Ihr stellt zwar Fragen und wir unterhalten uns, aber was gefragt wird, das wisst ihr vielleicht. Was ich antworte, weiß ich vorher nicht. Ich improvisiere also gewissermaßen. Thematisch gebunden allerdings. ihr habt die Changes aufgeschrieben.
Ja, also ich finde ich total gut. Den Vergleich benutze ich auch sehr gerne mit der Sprache. Beim Klavier haben wir immer noch den Spezialfall, dass wir die ganzen Voicings haben, ne? Und das ist genau das gleiche Thema. Da geht es einfach darum, die Vokabeln zu lernen zu können und die dann anzuwenden und zu üben, Sätze zu bilden. Also auch da ist, finde ich, innerhalb des Jazz, auch im Klavierbereich eben vor allem, eine Verbindung zwischen diesem improvisatorischen Element. Wenn man Solo spielt, ist es ähnlich, aber auch wenn man Voicings spielt, ist es auch das gleiche Thema eigentlich. Ne? Genau. Ja.
Und bei der Sprache des Jazz-Improvisierens ist es wichtig, dass man Zusammenhänge schafft, sonst ist das irgendwie zufälliger Kram, der sich da aneinander reiht. Aber auch Kontraste, sonst ist es immer das Gleiche. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich mit einem ehemaligen Studenten mich unterhalten, der hat nochmal ein Studium in Holland, in Den Haag, glaube ich, drangehängt. Und er hat einen Trompeter, der spielt sehr gut. Ich habe ihm aber dann eine Kritik mitgegeben und ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Ich habe ihm gesagt, spiel nicht immer nur diese Lines. Mach auch mal Pausen und spiel einzelne Gedanken. Arbeite an einzelnen Ideen. Er spielt wunderbar seine Lines, aber das ist alles eine gewisse Konstanz. Es sind also Zusammenhänge da, aber zu wenig Kontraste.
Das finde ich einen guten Punkt. Also mit den Kontrasten, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Punkt.
Es muss eine Balance sein zwischen Zusammenhängen und Kontrasten. Ja.
Stimmt.
Wie erzählt man denn eine gute Geschichte? Also ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ganz praktisch, ja, sagen wir mal, ich kenne von einem Stück die Scales und Akkorde, die da jetzt da vorkommen und ich spiele los und ich kann die quasi ausfüllen, sagen wir mal. Aber wie kann ich jetzt rangehen, dass eine gute Geschichte entsteht? Was ist ein guter Ansatzpunkt, um jetzt, sagen wir mal, ich bin dran, die schauen mich an, spiel solo auf der Jam Session oder sonst wo und was mache ich jetzt?
Man arbeitet mit wenigen, mit einem Impuls. Von diesem aus geht man in den nächsten und in den nächsten, in den nächsten.
Was ist der Impuls? Was meinst du damit?
Badabba.
Also eine Idee sozusagen.
Ganz was Einfaches.
Kleines
vielleicht der Schluss der letzten Phrase von dem Solisten davor. Mhm. Ja, das ist ja auch sehr häufig zu hören, dass die Improvisation sich sozusagen den Ball zuspielen, man steigt da ein, wo der Vorhergehende oder die Vorhergehende aufgehört hat.
Das heißt, ich erfinde nicht unbedingt was Neues und muss komplett sagen, oh, hoffentlich habe ich eine Eingebung, sondern ich darf auch nehmen, was ich in der Umgebung sozusagen vorfinde.
Man ist ja darauf angewiesen, sonst würde man ja irgendetwas völlig Neuartiges entwickeln.
Das gibt's aber ja auch, ne? Also ich finde, es gibt manchmal so Listen, die dann einfach, ne, was weiß ich, schöne Ballade ist, Thema ist fertig und dann geht's los und die brettern los und man hat das Gefühl, das ist plötzlich eine andere Welt. Also ich finde es auch, also es stört mich persönlich dann auch manchmal ein bisschen, wenn da gar kein Anknüpfungspunkt ist. Also das finde ich auch total wichtig, dass da irgendwie eine Art von Verbindung, und sei es die Stimmung oder sei es, wie du sagst, ne, die letzten zwei Töne, oder ich sage auch gerne mal ein Motiv aus dem Stück, also dass man ein Motiv entwickelt aus irgendeiner kleinen prägnanten Stelle aus dem Stück und das nimmt und damit weiterarbeitet. Das finde ich auch total wichtig, damit das irgendwie auch was Zusammenhängen des Ganzes behält, ne? Sonst fällt es so auseinander in verschiedene Welten irgendwie, ne?
Ich glaube, wir stoßen da auf ein Problem der Jazz Education. Die Leute lernen alle die Skalen rauf und runter, alle Scales, Patterns und so weiter und so weiter. Und dann ist das Mikrofon an und sie brettern los. Als müssten sie alles auf einmal abliefern. Und so klingt es auch, als wollten sie alles auf einmal abliefern.
Ja, also ich muss, das ist bei Musikstudenten oft so, das finde ich, das kenne ich auch und das mag ich auch überhaupt nicht, wenn das Thema gespielt wird und dann fängt irgendein Solo, brettern, sagst du, fängt an und man denkt so, ja okay, das könnte auch ein Solo über ein ganz anderes Stück sein, das ist eigentlich scheißegal, das hat nichts mit dem Stück zu tun. Das finde ich auch total blöd. Was ich sehr gerne heute erklären würde, wo ich gerne weiterkommen würde mit dir, ist, dass also viele meiner Schüler halt ihre Sachen haben, an denen sie sich festhalten, da wissen sie, ah, das kann ich spielen, wenn ich dran bin, dann spiele ich halt das. Die, also du hast ja von Vokabular gesprochen und ich finde, ich habe so meine lieben Noten mit Vokabeln und ich bin zwar auch ein Fan von Licks, ja.
Bei den Voicings habe ich von Vokabular gesprochen.
Okay.
Das ist nochmal ein anderer Schnack.
Ja gut, Voicings, das überlassen wir euch, ne?
Lieber.
Als Saxophonist, damit muss ich mich wenigstens nicht rumschlagen. Was mich halt interessiert und was mich umtreibt und wo ich gerne wissen würde, ob wir vielleicht auf einen grünen Zweig kommen in diesem Gespräch vielleicht. Meine Schüler, die ich so kenne oder Menschen, mit denen ich arbeite, die Jazz lernen wollen, die haben oft so ihre drei Sachen, leider oft die Blues-Skala oder so, ne, diese typischen Blues-Tonleiter-Sachen, die man so oft hört. Ich rate sehr ab, davon die Blues-Tonleiter zu lernen. Das bringt nichts, Leute. Das ist meistens eher unmusikalisch, was rauskommt. Sondern besser ist es, man vertraut auf die Kraft von einer guten Idee und einer Motiventwicklung oder einer Geschichte, die man dann erzählt, indem man einfach nur zuhört. Das ist ja auch meine Meinung. Und ich finde schon super deinen Tipp, und den gebe ich auch gerne weiter, dass man sich in der Umgebung erstmal anhört, was passiert hier eigentlich, was spielt vielleicht der Schlagzeuger oder was spielt eben, was für ein Voicing höre ich vom Klavier oder was für ein Sound und dann irgendwie eine Assoziation dazu zu finden und diese Assoziation einfach zu spielen und dann selber zuzuhören, was passiert. Aha, das habe ich jetzt ausgelöst mit meinem Motiv oder Lick oder mit der Melodie, da hast du gerade gesungen und dann halt davon weiter zu spinnen. Aber wie geht das? Was kommt jetzt? Wie spiele ich es weiter? Wenn ich dann geschafft habe, irgendwie zu reagieren, vielleicht auf meine Umgebung, wie geht es weiter?
Wie entgeht man der Gefahr, sich in irgendwelche Materialschlachten zu verlieren? Ich kann in Bezug auf meinen Werdegang sagen, dass für mich diese Gefahr nicht bestand. Die einzige Möglichkeit für mich, Jazz zu lernen, war, dass ich mir was angehört habe und es nachgespielt habe. Und ich muss sagen, ich habe damals mir die richtigen Sachen angehört. Zum Beispiel Paul Desmond hat mir sehr gut gefallen, weil er sehr melodisch spielt. Aber ganz besonders eben auch Miles Davis. Eine Zeit lang habe ich auch Dizzy Gillespie sehr gerne gehört. Das war technisch eine völlig andere Welt, aber musikalisch nicht darüber.
Und du sagst, du hast es nachgespielt? Was heißt das?
Nachgespielt.
Also 1:1?
War so gut es ging, ja.
Und also nicht nur die Themen, wie der die Themen gespielt hat? Oder
die Improvisation. Die Themen haben mich nicht interessiert, die Improvisation. Das okay. Fand ich faszinierend.
Also du konntest die ganzen Soli nachspielen, die da gespielt haben?
Halbwegs. Ja, nicht egal. Also bei Dizzy ist es natürlich schwierig, aber Miles konnte ich gut nachspielen. Ja.
Okay, und inwiefern hat dir das geholfen?
Ich habe so die Sprache gelernt. Ich habe die Sprache gelernt, wie ein Kind die Sprache lernt.
Das ist toll, ne?
Den erklärst du nicht die Grammatik oder sowas, sondern die saugen das auf. Mhm. Und so, das war mein Weg dahin.
Und parallel dazu hast du Analysen betrieben und geguckt, wie...
Ich habe überhaupt nichts analysiert.
Naja, du hast ja schon das wissenschaftlich ausgearbeitet.
Ja, aber das war viel später.
Ach so. Okay.
20 Jahre danach.
Ja, spannend, oder? Das ist ein ganz anderer Zugang, als die meisten heutzutage ihn haben.
Skalen und dieser ganze Kram, um Gottes Willen, davon wusste ich nichts. Ja.
Nein, aber was das Hören betrifft, haben wir auch das Problem. Ich erinnere mich, wir hatten einen Trompeter aus Rumänien an der Musikhochschule Hannover.
Der Emil,
sicher auch, genau. Der hat mich mit großen Augen angeschaut, als er zum ersten Mal in der Bibliothek war. War ja ein unfassbarer Reichtum an Jazz, Vinylplatten, aber natürlich auch CDs war. Und er hat gesagt, wieso ist keiner da und hört das? Weil ich hatte früher, wo ich herkomme, ich hatte eine Jazz-CD, ich glaube, er hatte Kind of Blue, war es auch sogar. Mm-hmm. Und die hat dann rauf und runter gehört. Das war einfach eine Miles Davis-Platte, die hatte einfach von hinten bis vorne, konnte er die auswendig. Mm-hmm. Weil es gab nur die eine. Mm-hmm. Und er findet das so furchtbar, dass keiner sich hier die Musik anhört und wirklich in die Musik eintaucht. Und deswegen klingen die auch alle so, weil war schon sehr gut, ne? Aber schon da muss man sagen, ich meine, das war ja noch lange vor Spotify und dem Internet und Streaming und so weiter, dass die Vielfalt der Möglichkeiten, weil er also dazu geführt hat, dass die Leute eben auch vielleicht weniger hören, als wenn du eben deine eine Platte hast oder vielleicht hattest du fünf oder man muss sagen, in der Begrenzung lag auch ein unglaublicher Schatz, weil dadurch, dass du eben das auch dann als Schatz wahrnimmst, weil du hast eben nur die eine Platte und du kannst eben nur dieses eine, dann nimmst du halt das und gehst dann mehr in die Tiefe und weniger in die Breite. Und heutzutage machst du eine Playlist an, Jazz und dann hörst du irgendwas, du weißt nicht mal, wie der heißt und es interessiert dich auch nicht und es ist alles so beliebig und, und also das ist jetzt ein bisschen kulturpessimistisch, ich weiß, aber ich glaube, dieser Angang ist sehr unzeitgemäß deswegen, weil wir dadurch, dass wir aus so einer Vielfalt schöpfen können, verlernt haben, an einer Stelle so in die Tiefe zu gehen.
Ich erinnere mich bei der Gelegenheit an die erste Jazzplatte, die ich bekommen habe, von meinem älteren Bruder. Das war The Glenn Miller Story. Das Stück, was mir am besten gefallen hat, war nicht In the Mood, sondern String of Pearls, weil darin gibt es ein Trompetensolo von Bobby Hackett. Ich kann es sofort singen. Mhm. 50 Jahre später.
Mhm. Cool.
Nein, 60.
Mhm. Witzig. Mhm. Ja. Krass. Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn du die Wahl schon damals gehabt hättest, aus allem, was im Jazz bis dahin oder auch jetzt bis heute, sagen wir mal, aufgenommen wurde, ich weiß nicht, ob man sich dann da das aussuchen würde überhaupt oder ob du überhaupt so weit gekommen wärst, dass dir Bobby Hackett überhaupt aufgefallen oder gar gefallen hätte, wegen dieser Vielfalt. Und daher ist die Frage, die ich mir stelle, was machen wir jetzt 2025 oder 2026 daraus? Also wie geht man dann ran? Weil das ist selten, es ist richtig schwierig heutzutage, sich überhaupt so zu vereinen, sich selbst, sich auf ein Stück sozusagen zu einigen oder sogar schon auf einen Künstler.
Ja? Man wird ja förmlich erschlagen mit Material.
Genau, man wird quasi erschlagen.
Ja. Und wie will man selegieren? Wie will man auswählen?
Ja.
Da kommt ja gute Lehre ins Spiel, gute Lehrerin.
Ja.
Und auch die richtige Aufgabenstellung.
Ja.
Nicht lernen diese Skala. Das nächste Mal, wenn du kommst, kannst du das Solo auswendig.
Ja, wobei ich sagen muss, also
ja,
mit dem Transkribieren, also ich glaube, dass das gut ist, und das, ne, aber ich, das finde ich also dann sinnvoll, wenn man wirklich, wie du gesagt hast, wenn man es wirklich so verinnerlicht und vertieft, dass man es wirklich auswendig kann.
Die Transkription ist ja nur ein Hilfsmittel, um das Ganze musikalisch zu verinnerlichen. Wenn man sich das so merken kann, kann man die Transkription weglassen.
Mhm. Und du sagst, du kannst das singen, das Solo. Das heißt,
von
es
Bobby
geht
Hell,
vielleicht auch gar nicht darum, das spielen zu können, sondern eher darum, dass... Geht es eher um dieses Verinnerlichen, also um das Singen zu können, also darum zu wissen, wie das Solo geht sozusagen?
Ja.
Und gar nicht darum, oder dass ich weiß, welche Klappen ich drücken muss oder wie ich das genau spiele? Nee.
Ich habe das auch nie transkribiert. Ich habe das einfach nachgespielt.
Mhm. Naja, transkribiert heißt ja aufgeschrieben, ne?
Also, ja, eben.
Das Problem ist ja, heutzutage werden ja meistens Transkriptionen aus dem Internet einfach zum YouTube-Video mitgespielt oder man besorgt sich das PDF irgendwo, lädt das runter und spielt das dann halt meistens nicht mal ganz richtig und spielt das dann halt irgendwie nach. Das klingt jetzt auch schon wieder nach Kulturpessimismus, aber wir, die wir hier so quasi als alte Hasen hier sitzen, da haben das ja noch damals anders lernen müssen. Man muss ein Buch kaufen oder halt das eben einfach selber transkribieren und eben aufschreiben, damit man sich nicht vergisst. Oder es eben auch gleich auswendig lernen und eben nach Gehör nachspielen. Aber diese Möglichkeiten, die sind eben heute nicht mehr so. Ne? Also das ist, deswegen ist es auch so ein bisschen unzeitgemäß, glaube ich, diese Art des Lernens, weil das ist schwer, sich selbst eben auch zu einigen auf ein Solo. Und dadurch, dass es so leicht ist, das zu bekommen, wird man sich die Mühe nicht machen.
Ja, also sehe ich auch so. Was wir so als, ich sag mal, Fachidioten unterschätzen, ne? Die meisten, die das lernen wollen im Erwachsenenalter, die bringen diese Fähigkeiten nicht mit, das aufzuschreiben zum Beispiel. Ne? Also manche, klar, manche sind so musikalisch und könnten es. Die müssten dann sehr viel Zeit investieren. Die haben sie meistens nicht, weil sie arbeiten. Das heißt, man sucht irgendwie immer nach Abkürzungen, wie man das auf andere Art verfügbar machen kann, ne? Dieses Material. Genau, da lachst du schon wieder wegen Verfügbarkeit. Genau. Wir bräuchten eigentlich ganz viel Muße und ganz viel Hören und ganz viel Vertiefung. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem unserer Zeit auch, was wir heute haben, ne?
Ja.
Dass es nicht mehr so in der Form möglich ist. Und da ist natürlich der, ich sag mal, die Abkürzung über die Skalen. Ich benutze sie ehrlich gesagt auch mit meinen Schülern. Also meine Schüler lernen Skalen, weil ich auch merke, viele haben, also von der Idee zu improvisieren, sind die teilweise so überfordert, die wüssten gar nicht, wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören. Und dann ist die Frustration so hoch, dass die Motivation quasi sofort bei Null ist. Wenn die drei Töne spielen und merken, ja, das klingt ja nach nichts, verstehst du? Und da ist dann einfach dieser Leidensdruck nicht so groß, den wir vielleicht hatten, weil wir wirklich, wirklich gebrannt haben und das lernen wollten und ne, da dran waren. Und dann gibt man schnell auf oder mult sich dann doch drumherum und dann fängt man nie an mit dem Improvisieren. Ne? Und ich merke halt schon, dass Leute, die Skalen können, dass sie plötzlich mit Motiven innerhalb der Skalen arbeiten lernen und solche Sachen und dadurch plötzlich anfangen, Ideen entwickeln zu können, die auch gleich gut klingen. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Und das erleichtert es natürlich ein bisschen. Aber wie du schon völlig stimme ich total mit dir überein, gesagt hast, wenn man nur die Skalen lernt und nichts damit anzufangen, ist natürlich Blödsinn. Das ist auch klar. Ne?
Das Entscheidende bei der Improvisation ist ja, was drückt man aus?
Oh ja.
So, wenn man aber eine Skala lernt oder nach Notation ein Solo, die Transkription, nachspielt, was drückt man denn da aus? Man weiß doch gar nicht, man kennt doch gar nicht den Inhalt der Geschichte. Das kann man nur, wenn man es gehört. Über das Hören,
ja.
Hören
ja.
reinholt und dann auf seine Art und Weise reproduziert. Und nur auf diese Art und Weise geht es auch, dann irgendwann kann man das mit kleinen Schritten selbst machen.
Mhm.
Wenn man aber mit Skalen anfängt und den ganzen Theorieballast sich erst reinziehen muss, um dann zu improvisieren. Also das ist irgendwie wie das Klettern an der Steilwand hoch, während es von der anderen Seite auf einer schönen schrägen Ebene aufwärts geht. Ja.
Okay, aber dann gehe ich nochmal zurück zu meiner Frage. Wenn ich also jetzt da stehe und ich schaffe es, ein assoziatives Motiv zu spielen, am Anfang meines Solos, ja, sagen wir, Jam Session, alle schauen mich an, du bist dran, ich spiele jetzt mein Solo, ich höre vielleicht irgendwas im Schlagzeug oder das vorhergehende Motiv übernehmen, das schafft es irgendwie nachzuspielen. Wie geht's weiter? Wenn ich nicht weiß, welche Skala, welcher Akkord oder welche Tonart überhaupt sind, wird das schon mal schwerer sein. Wie ist aber die Idealfassung? Also meinst du, dass man, wenn man genug Musik im Ohr hat, also zum Beispiel eben verinnerlicht, ohne dass man es vielleicht spielen kann, aber dass man weiß, wie würde Bobby Hackett jetzt vielleicht spielen oder dass man da eine Idee hat, halt einfach von etwas, was einen halt super inspiriert hat und einen Sound, du meintest ja auch, es ist ein Sound, deswegen auch, man muss es hören. Wie gehe ich dann vor in dem Moment, also wenn ich jetzt das eine Motiv gespielt habe, wie kann ich dieses Motiv zu einem Solo machen? Weil noch, erstmal habe ich ja nur Babab gespielt vielleicht.
Wenn ich vorhin den Eindruck vermittelt habe, dass das Lernen von Skalen und dieser ganzen Kram unwichtig sei, dann muss ich das korrigieren. Es ist natürlich sehr wichtig. Aber nur damit und hauptsächlich damit zu arbeiten, ist schrecklich.
Ja.
Man muss vom Hören in die Musik rein. Man kommt vom Notenspielen nicht hinein, man muss es hören. Dabei helfen natürlich die theoretischen Kenntnisse, die man hat. Man weiß, welche Tonfolgen man über welche Akkordverbindung spielen könnte oder was. Die Tonvorräte sind dann irgendwie da, die sind abgespeichert. Mhm. Aber wie man aus diesen Tonvorräten auswählt, das ist dann wieder eine musikalische Frage. Mhm. Und das lernt man dadurch nicht, dass man nur die Skalen, diesen Theoriekram
ja.
übt.
Ja,
klar. Wie soll man das lernen? Das geht doch gar nicht.
Ja. Das ist wieder der Schritt, finde ich, dann vom Vokabellernen zu Sätze bilden. Ne?
Ja.
Ein Satz ist ja immer ein kreativer Umgang mit Vokabeln, könnte man sagen. Ne?
Aber wie bilde ich denn nun jetzt meinen Satz? Ich stehe jetzt immer noch da und habe nur Babab gespielt und weiß nicht, was ich machen soll. Hilf mir, Herbert.
Ja, also eine Hilfe ist natürlich der Umstand, dass schon seit Jahrzehnten der Jazz harmonisch organisiert ist. Und indem man den Gliedern einer Sequenz, einer harmonischen Fortschreitung folgt man ja auch einer Spannungslinie. Das war in der Zeit in den 70er Jahren, wo ich dann angefangen habe, auch professionell zu spielen, viel schwieriger. Da gab es entweder modalen Jazz oder Free Jazz.
Oh ja.
So, also, was macht man da? Da gibt es nicht die Krücken der Harmonien und irgendwann ist man an dem Abschnitt und dann hat man die Viertaktgruppe und das und das und das, sondern es ist alles offen. Das ist das Schwierige und Gefährliche beim Free Jazz, was allerdings dazu geführt hat, dass manche Leute dann einfach nur wild herumgetrötet haben und das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, dann gewissermaßen. Also, was hilft uns jetzt im harmonisch gebundenen Jazz? Es hilft einem, die Folge der Akkorde quasi in ihrer Bewegung nachzuvollziehen. Wo ist eine Eins, eine Tonika, wo ist ein alterierter Dominantakkord, den man irgendwie auflösen muss, weil er das will und so. Wo sind die Töne, die einem das erlauben, das darzustellen? Und da hilft einem die Theorie natürlich auch, aber das muss man auch fühlen.
Ja, aber also wenn ich jetzt meinen Babab gespielt habe, dann heißt das, ich folge den Harmonien. Also dann muss ich aber schon sehr viel denken wieder in dem Moment, oder? Also ich habe jetzt meinen Babab gespielt, es vergeht ein bisschen eine Pause und du sagst, Improvisation ist wie Sprache. Was mache ich jetzt? Denke ich in dem Moment darüber nach, was machen jetzt die Harmonien? Wenn es zum Beispiel ein Blues ist, badab, dann kommt vielleicht jetzt die vierte Stufe oder so. Ja, dann kommt wieder die erste, dann folge ich dem. Aber dann bin ich ja doch sehr im Denken über Harmonien eigentlich.
Nee, ich würde das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Und zwar würde ich überlegen, nach badab, was kann ich als nächstes sagen? Aber in welcher Tonalität? Und mit welchem Aspekt, dass es auch interessant ist.
Also das Erste ist, was kann ich als Nächstes sagen? Das ist die erste Frage.
Das ist jedes Mal die Frage. Nach jedem Badab ist es die Frage, was sage ich als Nächstes?
Was sage ich als Nächstes? Okay, und wenn, wie beantworte ich die? Nach Gefühl, aus dem Bauch raus? Also weil ich denke, also das merke ich irgendwie.
Das spürt man.
Das spürt man, okay. Ja. Jetzt habe ich vielleicht eine Idee von einer Antwort. Und jetzt
dann spielt man sie.
Und jetzt muss ich sie natürlich zuordnen und die ordne ich dann quasi in der Tonalität zu.
Dann spielst du die Idee. Wenn man eine Idee hat, spielt man sie.
Das ist ja einfach.
Also, wir reden ja ein bisschen um heißen Brei gerade, oder?
Ein gutes Zitat von Miles. If you don't know what to play, play nothing at all.
Ja, genau, das sage ich auch immer, mein Schüler. Sehr cool. Ja, aber wir reden ja eigentlich um heißen Brei. Es geht ja eigentlich um melodische Entwicklung, oder? Das heißt, wenn wir ein Motiv
Nein,
haben...
Nein, ich wollte jetzt eher...
Ne, so kommt mir das gerade vor.
Also natürlich, ich hab natürlich versucht, ihn dazu zu bringen, über melodische Entwicklung zu reden. Aber wenn er nicht mag, dann muss er ja nicht. Und außerdem ist, finde ich, die Frage viel interessanter, was mache ich, wenn ich Babab gespielt habe? Also wenn man darüber redet, ja, was Improvisationslehre ist und sozusagen sagt... Ich wollte das machen, weil sowas gab's nicht und es interessiert mich und mich persönlich interessiert es ja auch. Dann ist ja auch genau das die Frage. Sagen wir, ich spiele was. Mhm. Was mache ich dann? Was für ein Prozess läuft in mir ab? Ja. Also in einem guten Solisten. Was müssen die SchülerInnen lernen? Oder muss jeder auch verbessern? Auch ich muss es verbessern. Du musst es verbessern. Wir müssen das alle. Wir können alle da besser werden in diesem Prozess. Welcher läuft da ab, dass man improvisieren kann, dass man auf dem Musikinstrument in Jazzmusik spielen kann, improvisieren lernen kann? Wie geht das eigentlich? Was ist das, Improvisieren?
Ja, dieses Fühlen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, zu fühlen, was passt als Nächstes da dran.
Und wenn jetzt aber der Schüler sagt, ich fühle nichts, ich weiß nicht,
was ich mache. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann ansetzen muss, wo man Vokabeln braucht. Ne?
Man muss sprechen, es ist wie sprechen.
Ja. Genau, und vorher muss ich wissen, was gibt es denn für Wörter? Wie sage ich denn jetzt, ich habe Hunger? Oder so. Ne? Also man braucht jetzt ein paar Anwendungen, praktische Anwendungen, Möglichkeiten, die man kennenlernt. Du hast jetzt sehr intuitiv kennengelernt, sagst du, ne? Ich glaube, das Privileg haben heutzutage eben ganz wenige. Und die brauchen dann deine Ausarbeitung, die du ja gemacht hast, deine Wissenschaft, die ist ja unheimlich hilfreich und wirkungsvoll, ne? Also das darüber zu lernen. Im Prinzip finde ich, ist es so ähnlich, wie wenn man als Erwachsener eine neue Sprache lernt. Das ist eigentlich genau das Gleiche, ne? Ja. Da lernst du auch künstlich sozusagen nochmal die einzelnen Vokabeln kennen und lernst sie auswendig und das ist sehr mühevoll. Man denkt sich manchmal so, ich kenne ja gar nichts irgendwie. Und irgendwann fängt es aber an, Wurzeln zu schlagen und ins Gefühl sich zu integrieren und dann fängt man an, wirklich zu sprechen in der Sprache.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass man gerade am Anfang, wenn man das lernt, sich Zeit lässt. Weil wenn ich zum Beispiel einen französischen Satz sagen will, dann sage ich je. Und das ist wichtig, dass dann erstmal eine gewisse Denkpause sein darf. Mhm. Ne? Das sind die Franzosen ja ganz gemein. Ne? Die warten ja dann überhaupt nicht. Die sagen je. Naja, aber insofern kann ich das auch gut nachvollziehen, dass man dann eben da Angst hat vor dem zweiten Wort. Und ich verstehe das auch, dass man eben warten muss.
Und man hat auch oft Angst vor dem Gefühl. Also das kenne ich auch von manchen Schülern, dass sie so Angst vor dieser Lücke haben, dass sie einfach lospreschen und irgendwas sagen. Ne? Dass es dann schnell in so ein Gelaber ausartet. Man spürt dem ab, dass da nicht so richtig eine Absicht oder ein Gefühl dahinter steht. Und das ist eigentlich die Kunst, das zu verbinden. Ne? Also man kennt schon Vokabular, aber man blubbert es nicht einfach nur raus.
Dabei wünschen die sich das so. Also ich meine, die Leute, die zu mir kommen, um Jazz zu lernen, die wollen unbedingt das, was du vorhin gesagt hast, etwas sagen. Also was sage ich aus, war vorhin deine, muss man sich die Gedanken drüber machen, meintest du. Und das wollen die wollen unbedingt etwas sagen und wissen dann nicht, wie. Jetzt fragen wir den Experten, wie sagt man etwas aus?
Nehmen wir einfach mal wieder Miles Davis. Take What's There. Und zwar in permanenter Folge. Aber wiederhole es nicht.
Knüpfe an, aber wiederhole es
richtig.
Nicht.
Richtig.
Ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken. Und ich sage, das Wort, was Herbert vorhin gesagt hat, Sound. Mhm. Das ist es, finde ich. Man kann ja die gleiche, was du auch meintest, man muss hören, wie das klingt. Das nützt überhaupt nichts, das von Noten abzuspielen, eine Transkription. Und man kann ja die gleiche Phrase oder sogar den gleichen Ton spielen, beseelt und völlig kalt. Ist völlig egal. Also ich meine, auf dem Saxophon oder sagen wir mal auf dem Blasinstrument geht es vielleicht, auf dem Melodieinstrument geht es vielleicht noch mehr als jetzt auf dem Klavier, aber es geht auch auf dem Klavier.
Natürlich so. Geht es auf dem Klavier.
Ja. Aber es gibt sogar Leute, die haben einen Klaviersound, der einem was sagt. Aber
was soll das denn jetzt heißen?
Naja, dann die meisten drücken drauf und da kommt was raus.
Ja, du zum Beispiel.
Oh, gemein. Ich spiele eigentlich sehr gut Klavier. Aber es stimmt, ich habe keine Sound.
Du kannst viele, du bist ja begabt, du kannst viele Töne machen, ja.
Ich kann viele Töne machen,
ja.
Aber ich habe keinen Sound. Aber egal, worüber wir reden wollen, war ja, wie man was aussagt. Und ich glaube, also für mich, glaube ich, ist der Schlüssel der Sound. Also die Art, also es gibt ja nicht, es ist nicht nur die Frage, was man spielt, sondern wie man es spielt, oder? Also dass man das halt, zum Beispiel, dass man das meint, dass man sich involviert mit dem Spielen, dass man emotional involviert ist und sagt, bei einer Ballade zum Beispiel nicht irgendwie Bretter, Bretter, sondern wow, ist auch schön.
Ja, ihr als Bläser habt dann natürlich die Seele quasi direkt im Ton drin, ne? Also wenn ihr reinblast, blast ihr euer Innerstes in diesen Ton hinein. Das haben wir am Klavier natürlich nicht.
Das Leben in der Musik ist in den Klangfarben, in der Artikulation.
Mhm.
Die ist ja, Artikulation. Von größter Wichtigkeit.
Ja.
Und um nochmal auf die Transkription zu kommen. Das ist zwar ein schönes Hilfsmittel, aber über die Artikulation steht da fast nichts.
Das stimmt, ja.
Die Artikulation macht aber den Sound ganz oft aus. Mhm.
Und das ist ein wesentlicher Teil der Story, ist die Artikulation. Das, was man inhaltlich sagt, ist oft der Klang und nicht eine bestimmte Anzahl von Tonhöhen oder Optionstönen oder so. Ne?
Könnte man das mit der Aussprache vergleichen, um bei der Sprachanalogie zu bleiben?
Auch, ja.
Vielleicht ein bisschen, ne?
Ja.
Naja, Artikulation sagt es ja schon, das Wort.
Ja, genau.
Aber ich finde, wichtiger war eben gerade sein Satz, im Klanglichen findet sich der Ausdruck. Also das sehe ich eben auch so. Ich glaube auch Sound. Also deswegen hat mich auch sehr gefreut, als du gesagt hast, die drei Worte, die dir einfallen zum Jazz, dass eines davon Sound ist, weil das glaube ich auch. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich mit seinem Sound auseinandersetzt, weil es geht nicht nur darum, irgendwie gut nach Jazz oder Blues zu klingen, es geht darum, einen eigenen Sound zu, also etwas zu sagen, einfach mit einem Ton. Und gerade am Klavier oder an einem Instrument, was vielleicht ein bisschen weiter entfernt ist von dem eigenen Odem, ist es sicher, oder Schlagzeug ist aber wahrscheinlich ähnlich, ist es auch wichtig, oder beim Bass ja auch. Also die Blasinstrumente sind schon sehr nah dran am eigenen Ich, das stimmt schon.
Ja, ihr habt das als Voraussetzung ein Stück weit, ne? Also es ist ja sehr unbefriedigend, wenn der Ton nicht gut ist, wenn der Sound nicht gut ist.
Ja, allerdings.
Und das ist beim Klavier, und das ist offensichtlich bei euch, ne? Wenn jemand das erste Mal reinbläst, wie scheiße das klingt, das kann keiner überhören.
Oder wie geil manchmal.
Ja, okay, das kann natürlich auch sein, da fehlt mir die Erfahrung mit Anfängern. Aber am Klavier, also da stelle ich schon fest, dass viele wirklich viel Übung brauchen, um überhaupt wahrzunehmen, ist das jetzt ein guter Ton oder nicht, weil die Nuancen natürlich viel feiner sind, ne? Und weil man erstmal ja irgendwie was rauskriegt, was klar klingt, so Plänk ist irgendwie da und dann da ein Gefühl zu entwickeln. Also es ist eine andere Art von Vertiefung nochmal, ne?
Wenn man Leute sprechen hört, achtet man ja normalerweise darauf, was sie sagen. Man achtet darauf, wie sie es sagen, aber man achtet auch auf Dinge, die nicht so klar sind. Zum Beispiel, wie klingt die Stimme? Welche Artikulationen sind die Klangfarben Melodie? Ja? Meine Lebensgefährtin ist Französin. Da geht das rauf und runter. Und ich als Deutscher spreche eigentlich fast eine Linie von der Artikulation her.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Teil des Ausdrucks, ist die Klangfarbenmodulation und das Wie, was in der Stimmfärbung auch liegt. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich habe eine dunkle Stimme. Ist mir gar nicht so bewusst, weil ich sie nicht vom Mikrofon her gehört habe. Dann habe ich sie gehört, Donnerwetter, ja. Ist eine richtige Baritonstimme. Die hat eine andere Wirkung, habe ich fast das Gefühl, als eine klare Tenorstimme, die so metallisch klar durchkommt. Das erzeugt andere Assoziationen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht der persönliche Sound dann, ne? Ja. Tatsächlich, den man so ein bisschen auch hat.
Ja, und genau das Gleiche ist es beim Instrument, was man lernt.
Genau.
Man muss einen persönlichen Sound entwickeln. Mhm. Und es ist ja auch so, es geht ja fast gar nicht anders. Jeder hat ja auf seinem Instrument eine andere Klangfarbe, eine andere Tonbildung, eine andere Artikulation. Und da muss man sich eben als Jazzschüler überhaupt keine Gedanken machen. Das kommt irgendwann automatisch. Mhm. Man kommt selbst dann durch. Ja, das Instrument einigermaßen gelernt hat.
Mhm. Ja, ja. Und da finde ich auch interessant immer, dass man sich den Sound eigentlich nicht ganz aussuchen kann. Also die Leute wollen ja immer spielen wie...
Nee, geht auch gar nicht.
Man kann schon ein bisschen spielen wie...
Ja,
also
gut.
Es gibt Leute, ich kann zum Beispiel besser spielen wie Paul Desmond, als ich spielen kann wie Kenny Garrett, obwohl ich das auch versucht habe. Aber es geht halt einfach nicht so gut. Ist halt so.
Mhm.
Und das macht ja nichts. Und dann spiele ich halt, wie ich spiele. Und wenn ich dann, wenn man dem nachgeht, wie man spielt und das dann einfach irgendwann mal die Stärken halt einfach mal featured, dann wird es noch viel, dann kann man halt wirklich zu einer gewissen, also Exzellenz, ich will jetzt nicht von mir reden, sondern grundsätzlich, ich glaube daran, dass die Leute, die eben besonders exzellent sind oder eine besondere Exzellenz in ihrem Sound, in ihrem Ausdruck, in ihrer Sprache haben, einfach auch ihre Stärken frühzeitig erkannt und gefördert haben. Also nämlich nicht nur immer einen Schwächen rumdoktern, Gott, das kann ich nicht, ihr möchtet das auch können, sondern irgendwann sagen, okay, aber das kann ich sehr gut und das mache ich jetzt vielleicht mal ein bisschen, dass es noch besser geht als das Normale, weil das ist eben meine Stärke, oder? Das ist quasi so eine allgemein gültige Frage, ist es besser, die Schwächen zu fördern oder die Stärken? Das ist natürlich mal so, ne? Also es gibt manche Schwächen, die behindern einen dann vielleicht in der Entwicklung, aber andere Stärken, die es eben auch wichtig ist, dass man die fördert. Und das muss man erkennen, was das ist.
Ja, ich glaube, es gibt so einen gewissen Grundschatz an Skills, die jeder irgendwie braucht, ne? Und
welche sind die?
Das will ich jetzt nicht beantworten.
Das wäre spannend.
Aber irgendwann, wenn man diese Sachen hat, dann natürlich merkt man, dass da habe ich irgendwie Schwächen und da, das liegt mir total, da bin ich total gut. Und da finde ich auch. Oder wie siehst du das, Herbert?
Ich denke, dass Improvisieren lernen immer ein Selbstfindungsprozess ist.
Doch, Psychologie.
Ach was, Psychologie. Nee, man muss sich selbst finden. Und dann lässt man auch die Vorbilder, die man am Händchen hatte, los und braucht sie nicht mehr.
Ja, super.
Gut.
Sehr schön.
Aber was sind die Skills? Magst du das nicht nochmal sagen? Was sind denn die Skills?
Wir können ja mal zusammentragen.
Ja.
Ich sag mal so, diese Rhythmik, ne, ein solides Timing-Gefühl zu haben.
Ein gutes Timing-Gefühl und gute Rhythmik.
Und Artikulation, Groove, also so dieses Kapitel, finde ich, das ist so ein bisschen ein...
Im Jazz ist das natürlich von großer Bedeutung, klar.
Genau.
Und dann sage ich einen Sound, der meiner Seele entspricht oder der mir auch gefällt, der mir selbst gefällt, wo ich sage, mit dem Sound kann ich leben, ja, das ist der Sound auf meinem Instrument, den ich haben will, einigermaßen, also da muss man immer Abstriche machen, aber einen guten Sound sozusagen. Sag du was?
Ja, der kommt von selbst. Nachdem man sich an bestimmten Soundvorbildern orientiert hat, findet man seinen eigenen.
Ja.
Und das, nicht Kenny Garrett,
ja,
sondern Paul Desmond.
Ja, genau.
Klingen völlig verschieden, die beiden.
Ja.
Ne?
Absolut. Ja. Und was wäre ein drittes Skillset?
Schlüssige Ideen.
Schlüssige Ideen.
Zu finden und darzustellen. Kontraste. Ein Gefühl für Kontraste zu haben. Ein Gefühl zu haben, wie ist die Dramaturgie richtig? Wiederhole ich mich die ganze Zeit nur? Rede ich nur zusammenhangloses Zeug? Sondern habe ich eine gute Mixtur von Zusammenhängen und Kontrasten.
Da sind wir ja schon wieder ganz bei der Improvisationslehre.
Voll dabei, ja, genau.
Da sind wir schon mitten in der Improvisationslehre. Das ist ein Teil. Das gehört für mich aber nicht so zum. Das ist für mich nicht so der Skillschatz. Das ist eher, das waren jetzt wertvolle Teile der Improvisationslehre, oder?
Ja, aber sich mit Improvisation zu einem gewissen Grad auseinandergesetzt zu haben, finde ich schon gehört.
Ja, das fragt man sich doch von Anfang an, oder nicht?
Das könnte man als übergeordnete Überschrift sagen,
ja,
mit Improvisation sich auseinandergesetzt zu haben.
Ja.
Also mit dem Erzählen einer Geschichte, mit...
Und so wie es Herbert gerade...
Genau. Mhm. Mit zum Beispiel solchen Mitteln der Melodieentwicklung.
Mhm.
Im weitesten Sinne würde ich das jetzt nennen.
Mir fällt wieder ein, wie einfach mein Weg war. Ich habe mir das Zeug einfach angehört, fand es toll und habe es nachgemacht. So.
Ja, also
wie ein Kind eine Sprache lernt.
Ja.
So.
Ja.
Und das würde ich auch als ein wichtiges Skill, glaube ich, noch aufzählen wollen, dass man eine musikalische Hörerfahrung hat. Also eine Hörerfahrung.
Das ist entscheidend.
Und eine Vorstellung davon, wie Jazz klingen kann oder eben ein Gefühl für die Stilistik, würde ich jetzt mal behaupten. Also für all das, für den Sound, für die Geschichte und dass man einfach da irgendwelche Vorbilder hat, die irgendwie drin sind und zwar vielleicht gar nicht so konkret, ich weiß jetzt genau, ein Lick von Charlie Parker oder was weiß ich wem, sondern ich habe ein Gefühl dafür, wie sich aus der Hörerfahrung, wie das jetzt vielleicht klingen könnte, wenn ich nach Baba weitermache zum Beispiel.
Bei dem Hören ist ja auch der große Vorzug, dass man dadurch seinen Stil entwickelt. Mhm. Man mag das findet man interessant, dieses mag man nicht. Und schon ist eine Selektion, ist eine Schneise gebahnt durch den Dschungel. Ja? Ja. Aber das Hören ist immer wieder das Entscheidende. Immer wieder.
Alles beginnt mit dem Hören.
Ich finde es super, dass du es so klar nochmal sagst. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz vielen, die auch Jazz lernen, gar nicht so bewusst.
dann können sie das nicht lernen.
Ja, unmöglich, genau. Ja. Das ist echt gut. Wir machen immer so Hörsessions am Anfang unserer Stunde, wo wir alle gemeinsam nochmal ein Stück hören und dann auch auf bestimmte Aspekte achten. Aber eigentlich müsste die Hausaufgabe sein, das Stück 20 Mal zu hören.
Ja. Nachspielen.
Ne, genau. Nachspielen. Oder, ja gut, Nachspielen.
Besinnungslos
wie gesagt, das ist für viele einfach viel zu krass. Also das kriegen die meisten nicht umgesetzt. Also manche vielleicht, die jetzt auch Zeit und Muße haben, aber viele haben dann auch eigene Projekte, ne, die dann wichtiger sind oder die haben einfach zu wenig Zeit zum Üben dann am Ende. Um komplettes Solo mal kurz
nachzuspielen. Man muss natürlich auch zugeben, dass bei Klavier mehr Töne sind als bei uns Bläsern. Wir spielen immer nur einen Ton. Also ich sag mal so, ein Saxophon-Solo kannst du schneller nachspielen als ein Klavier-Solo. Wenn man die linke Hand auch noch machen muss und so. Oder überhaupt Klavier alles.
Also das ist bei einem Klavier eine andere Sache. Es sind ja zwei Dinge. Eben. Einerseits die Voicings, die Begleitung. Aber das Entscheidende ist das, was in der rechten Hand passiert. Da ist die Idee. Das andere ist die Ergänzung und das Komplementäre dazu.
Ja, kommt drauf an. Das sehe ich als Harmonieinstrumentalist natürlich ein bisschen anders.
Ja, gut.
Weil die Harmonien sind natürlich, also warum lernt man Klavier? Weil man die Harmonien so liebt, ne?
Mhm.
Und nicht, weil man die Melodien so liebt. Wir haben natürlich auch Melodien und die sind auch toll, aber wir wollen diese Jazzklänge, diese harmonischen Sachen darstellen.
Ja,
das ist
gut.
Eigentlich unser Hauptanliegen.
Ja.
Und das hinzukriegen, in der Komplexität, in der es einfach ist, ist wahnsinnig schwierig für Leute, die Jazz lernen.
Ich finde auch für eine Stilistik, also ich kenne mich jetzt, die linke Hand ist, finde ich, das ist die entscheidende Frage, wie die linke Hand ist, finde ich. Also ich finde schon.
Ja, wenn du gerade Solo spielst, dann gebe ich Herbert total recht, ne? Dann ist die linke Hand ein bisschen zweite Geige, ist ja klar.
Kommt
ne?
auf Underbred noch nicht.
Das ist jetzt wieder ein sehr spezieller Personalstil. Aber so grundsätzlich mal gesagt, ist die linke Hand erstmal in ihrer Rolle die Begleithand, die rhythmisch ein bisschen unterstützt, ne? Ein paar Akzente.
Das Fundament liefert.
Genau.
Für was das Fundament?
Genau, für was das Fundament? Mhm. Aber trotzdem ist die Komposition, besteht ja auch aus Harmonien.
Ja, aber natürlich, klar.
Ne, genau, und auch die ganze Improvisation bewegt sich ja in diesem harmonischen Bereich und diesem Konstrukt. Und die so darzustellen, dass sie einfach schön klingt und schlüssig klingt, gute Stimmführung hat und diesen ganzen Kram.
Mhm.
Und natürlich, wenn ich in der Band spiele, habe ich weniger Verantwortung, wenn der Bass, im Bassbereich und Schlagzeug, als wenn ich alleine spiele, dann muss ich viel mehr machen und viel mehr darstellen, ne? Und viel kompletteres Bild abliefern.
Ja.
Und da gibt es einfach viele Ebenen, die sich je nach Rolle und Situation eben unterscheiden. Ne?
Ja.
Das macht es einfach relativ komplex. Aber
Darf ich noch was sagen zum Klavier?
Bitte gerne.
Auch wenn du eine Passage oder ein ganzes Solo locked hand spielst, kommt es nicht auf die Topline an, die Melodielinie?
Ja, auch nicht mal, wenn du beide Hände, also nicht mal, wenn du blockst die oder so, egal, alle Voicings, die du spielst, ist die Topnote immer entscheidend.
Ja.
Dass die eine, genau.
Also es ist ein Kontrapunktprinzip eigentlich. Linke Hand, rechte Hand.
Hm? Ja, könnte man so sehen.
Würde
ich
schon so sagen,
ja.
Manchmal ist sie auch eins, also das ist irgendwie, ja, na gut.
Ja, da gibt es Feinheiten und tausend verschiedene Möglichkeiten eben.
Das ist jetzt aber auch
von Locked Hand bis Brad Meadow, der irgendwie fast polyphon die Hände ineinander flechtet. Also das ist,
genau. Jetzt sind wir aber schon ganz hart
im
Word-Bereich angekommen.
Genau.
Ne?
Aber ich wollte noch eine Sache sagen.
Ja?
Zum Thema Sound Und du hast ja gesagt, ne, die persönliche Farbe der Stimme und auch der Stimme am Instrument sozusagen. Ich finde, es gibt noch eine Ebene, und zwar eben diese emotionale Ebene, die Aussage. Also ich kann mit meiner Stimme ja wütend sein oder traurig oder fröhlich oder kann ja verschiedene Emotionen transportieren, ne? Und das können wir ja auch in der Musik. Und ich finde immer, das ist so ein bisschen das kleine Tüpfelchen, was noch, wenn das noch da ist, dann wird es für mich magisch. Also wenn ich der Musik ein gewisses Gefühl abspüren kann, demjenigen, der da spielt. Hm. Oder wie empfindet ihr das?
Es ist auch nicht bei einem Blasinstrument schwer zu vermeiden. Es kann aber nur so sein, dass es dann oberflächlich oder belanglos klingt.
Ja. Ja.
Irgendeine Emotionalität ist da immer. Selbst wenn sie unterschwellig ist oder rudimentär, da ist etwas. Selbst dann, wenn man merkt, da kämpft jemand mit der musikalischen Aussage.
Ja.
Auch da ist eine Emotionalität drin.
Natürlich, das finde ich auch.
Und nicht
das
in der Meisterphrase
alleine. Ja, genau, ne? Natürlich. Aber auch eigentlich liegt die Gefahr ja fast eher in dem, wenn man es zu gut kann, dass es dann oberflächlich wird. Weil man dann nicht mehr...
Routine.
So. Genau.
Wenn dann losgebrettert wird in der Ballade eben. Ne?
Also ja, zum Beispiel. Oder,
ja.
Oder einfach, ist auch so ist eine Ballade, ja. Okay, da. Weißt du so, ne? Habe ich ganz oft erlebt, dass ja, Leute in Balladen, dass sie einfach das kurz wegspielen. Ja, muss jetzt eine Ballade hin, dann spielen wir eine Ballade. Und das ist immer so traurig, weil ich finde, das fehlt zu viel.
Ich frage mich, ob die Leute, wenn sie auf technisch hohem Niveau oder nicht so hohem Niveau, wenn sie so drauf losspielen, ob sie sich überhaupt selbst zuhören. Da sind wir wieder beim Hören. Man muss sich natürlich auch selbst, wenn man spielt, zuhören. Und dazu gehört auch, dass man wartet, bis der nächste Gedanke kommt. Wenn man sich nicht zuhört, ist der Impuls gar nicht da, wo man weiß, ah, jetzt muss ich das ist das nächste richtige Statement. Das geht auch nicht ohne Pausen. Eigentlich ist die Pause ein ganz wichtiges Komplement zur gespielten Phrase.
Ja.
Ohne Pausen machen die Phrasen keinen Sinn. Es ist nicht nur nicht gegliedert, man gibt sich auch gar nicht die Zeit, um den nächsten klaren Gedanken, Empfindung meinetwegen, aufkommen zu lassen.
Ja.
Den nächsten Impuls.
Ja.
Das kenne ich auch.
Aber warte ganz kurz, dazu muss ich noch was sagen. Ich finde, wenn man so zuhört, wie du es beschreibst, dann ist man eigentlich automatisch so sehr involviert, dass man eigentlich auch eine Aussage trifft, eine emotionale.
Ja.
Ich glaube, das geht damit ein Stück einher.
Das kommt dann, ja.
Und in dem Moment, wo man aufhört, sich zuzuhören oder den anderen zuzuhören oder überhaupt, dann wird es plötzlich
dann war's das, ja.
Belanglos. Ne? Ja. 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 Das ist wie beim Reden ja auch. Ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Das merkt man, wenn jemand aussteigt aus dem Gespräch.
Ja.
Ne? Ja. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Wenn jetzt zum Ende unseres Gesprächs du Revue passieren lassen würdest, was wir jetzt besprochen haben, was glaubst du, ist der wichtigste Satz, den man mitnehmen kann aus unserem Gespräch? Was wäre der wichtigste Satz aus unserem Gespräch jetzt?
Hören.
Hören? Nur ein Wort? Ja. Und auf was hinauf? Auf worauf?
Auf alles.
Hören auf alles?
Ja.
Okay.
Das ist ziemlich viel.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Auf jeden Fall.
Ja, aber wir wissen ja, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.